Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Gestern ist es 50 Jahre her, dass der General Henri Guison gestorben ist. Der General vom Zweiten Weltkrieg war die populärste Figur der Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert. Wer war er wirklich? Was waren seine Verdienste? War es ihm zu verdanken, dass die Schweiz unversehrt durch den Zweiten Weltkrieg kam? Hören Sie dazu an den Doppelpunkt der Regula Zehnder mit vielen Originalaufnahmen aus unserem Archiv.
In Bern tritt am Spätnachmittag des 30. August die außerordentliche Bundesversammlung zur Wahl des Generals zusammen.
Von unserem erhöhten Standort aus überblicken wir den Saal. Tribünenplätze und die Diplomatenlogen sind dicht besetzt. Auf den Journalistentribünen drängt sich Kopf an Kopf. Die Stimmzettel sind eingesammelt worden und Nationalratspräsident Valloton verkündet das Ergebnis der Wahl.
Voici, messieurs les députés, le résultat du scrutin. Valable 227. Majorité absolue 114. Monsieur le colonel commandeur Guison est élu général par 204 voix.
Beifall rauscht durch den Saal. Alles erhebt sich. Blick zur Türe, durch welche nun General Guison den Nationalratssaal betritt. Viele Parlamentarier und wohl die meisten Tribünenbesucher sehen diesen Offizier zum ersten Mal, dessen Name als Kommandant des 1. Armeekorps ihnen vielleicht bekannt ist.
Wie gut kennt man den Henri Guison heute noch? Wir haben jetzt mit im Dorf Zegisdorf, dort, wo er im Schloss den letzten Kommandoposten hatte, nachgefragt.
Oh, keine Ahnung.
Guison? Irgendwie geschichtlich, ja.
Ja, das ist doch so ein Bundesrat, irgendetwas.
General Guison Platz, ja. Das sieht man schon etwas, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich denke, das muss irgendwie ein Weltschach gewesen sein.
Ja, das ist klar, unser General. Er war sehr beliebt gewesen, da.
Ja, das ist der General, ich kann mich besinnen, als ich klein war. Da hat einmal mein Vater den General Guison gesehen auf der Straße und dann hat er Achtungsstellung angenommen. Mon General!
Guison, ja, General Guison, ist klar. Da unten steht doch die schöne rote Buche, die er noch gepflanzt hat nach dem Krieg. Ja, und unten ist eine Guisonstrasse am Bahnhof.
Hat ihr ihn selber mal gesehen?
Ja, mit dem Gerät. Ja, als Kind natürlich. Ja.
Was hat er denn gerade mit ihm?
Ja, wir haben Freude gehabt. Und er ist gefragt, was macht er da?
General, der hängt bei uns. Mein Mann war auch General. Brigadegeneral.
Der hängt immer noch bei euch in Stuben?
Ja, wir haben einen grossen Raum im Dachboden des Bauernhauses und dort hängt der Guison. Das hat mein Mann sich gewünscht zum 60. Geburtstag.
Während dem Zweiten Weltkrieg hat es kaum ein Beiz oder eine Stube gegeben, wo nicht das Foto vom General gehängt ist. Aber gehen wir nochmal zurück ins 1939. Zurück ins Bundeshaus.
Der General zählt 65 Jahre. Aber niemand gibt es ihm, wenn er jetzt in beinahe jugendlicher Frische mit elastischem Schritt in den Saal tritt, mit der Schärpe des Korpskommandanten gegürtet, Mütze und Säbel in der linken Hand, mit einem feinen Lächeln auf dem offenen, braunen Gesicht, mit den leuchtenden Augen, die rasch die Versammlung streifen, während der General zur Saalmitte schreitet. Und nun steht der General vor dem Präsidentenpult, den Blick auf das große Wandgemälde des Rütlis gerichtet. Und jetzt ist es plötzlich seltsam still im riesigen Raum, so still, dass man den Atem seines Nachbarn hört, das Klopfen des eigenen Herzens, während im Saal die Worte der Eidsformel verlesen werden. Wie aus Erz gegossen steht General Guison da, den Kopf erhoben und leicht nach hinten geneigt. Und jetzt hebt er die Schwurfinger und in die feierliche Stille fällt silberklar sein erstes Wort als General.
Je le jure.
1939, wo Henri Guison zum General gewählt und verteidigt worden ist, war der Maurice de Coupé zweijährig. Seine Schwester, Françoise Fortscharner, war noch nicht auf der Welt. Sie ist 1940, ein Jahr später, geboren worden. Die beiden sind die einzigen Grosskinder von Henri Guison. Der General hatte einen Sohn, der ist kinderlos geblieben, und eine Tochter, deren ihre Kinder, also die beiden Grosskinder, habe ich 71 Jahre, nachdem ihr Grossvater den Schwur als General geleistet hat, zu Büyi bei Lausanne in der Villa Wertkiff getroffen. Im Wertkiff hat Henri Guison gewohnt. ein wunderbares Anwesen mit einem grossen Garten direkt am Genfersee. François Fortscharner erinnert sich.
Es hat natürlich früher viel mehr Bäume gehabt. Es hat Fruchtbäume gehabt, es hat Kirschbäume gehabt, Zwetschgenbäume, Äpfelbäume. Es war ein Paradies für Kinder gewesen. Und da unten rechts am See war der Paddock gewesen, wo die Rosse durch den Tag oben waren. Und wir konnten sie alle führen, runterführen.
Und wie viele Rosse hatte euer Grossvater, der General Gisa?
Er hatte 2 Rosse gehabt. Am Schluss hatte er nur noch 1 gehabt, aber er hatte 2 gehabt vom Krieg her. Sein Ross Nops. Und dann die Oskur, das alte Ross, das wir klein waren, das wir alle pflegen, bürsten und führen und sogar ein bisschen reiten im Garten.
Und seid ihr beim Reiten geblieben? Tut ihr weiterhin reiten?
Also, als ich geheiratet habe, habe ich aufgehört, weil mein Mann nicht da war. Aber ich bin geblieben. Wir haben beide lange geritten. Und das haben wir eigentlich, Liebe zu den Ross, haben wir schon über unseren Grossvater bekommen. Glaube ich schon.
Maris Degobeder hat auch noch so gute Erinnerungen an die Ross vom General, von ihrem Grossvater.
Ja, tatsächlich. Weil das hat einfach zum Ganzen gut gehört, zum ganzen Haus gehört. Und ganz lustig war, er hatte auch ein Privatauto nach dem Krieg. Aber ausreiten ist er jeden Tag etwa 2 Stunden, von Montag bis Freitag. Hingegen mit dem Auto sind wir etwa die am Samstag Nachmittag oder am Sonntag ausgefahren und sonst ist das Auto in der Garage gestanden.
Und man sagt ja, am Schluss hätte er auslesen können, der Bundesrat hätte ihm angeboten, ein Auto oder ein Ross, und er hätte nachher das Ross genommen.
Jawohl, aber schlussendlich hat er gleich beides gehabt. Und wie das zweite Ross war einfach das Ross von der Ordnanz. Weil er hatte immer eine Ordnanz bei sich gehabt und die Ordnanz hatte auch ein Ross gehabt, weil er eben mit seiner Tätigkeit oft ausgeritten ist.
Jetzt der Nops, das war das Lieblingsross, das ist 32 geworden. Und ich konnte nachlesen, dass er sogar Trauerkärtchen bekommen hat, als das Ross gestorben ist in den 50er Jahren.
Das weiß ich also nicht, aber das Ross ist im Alter, ist das einfach da frei in diesem grossen Garten rumgelaufen, ist bis zur Terrasse gekommen und hat aber geschaut, was die Leute machen.
Also ein bisschen Familienmitglied gewesen?
Ist das Familienmitglied gewesen, ja. Das kann man sagen. Und während dem Krieg und nach dem Krieg ist die andere Hälfte ist Gemüsegarten gewesen, ja. Oder? Es war Planwahlen, Herdöpfel, Trauben und Gemüse. Und mein Grossvater war noch viel mit seinem Gärtner dort gewesen und hat auch uns erklärt, wie man das macht und wie man abpflanzt. Und hat uns auch Leiter aufgestellt beim Kirschbaum, wenn wir eben Kirsche ablesen. Ja.
Also er war schon noch der Bauer auch hier gewesen, eigentlich?
Ein bisschen weit. Ja. Ja, er hat Interesse gehabt. Er sagt, wie?
Er hat sich immer verbunden gefühlt, effektiv mit dem Land. Also mit der Landwirtschaft, oder? Nicht mit der Stadt oder so weiter. Er war auch nie ein Mann vom See, oder? Er hat am See gewohnt, aber eigentlich verbunden war er eigentlich, ja, mit dem Land, wenn man so kann sagen, oder?
Meine Großmutter war natürlich sehr verbunden mit dem Wasser, mit dem See. Sie ist ja hier aufgewachsen, ja.
Amani Gisson, seine Frau, die Marie Dölker, eine gut situierte Kaufmannstochter von Büyi, hat das Wichtkiff in die Ehe eingebracht. Der Amani Gisson ist vom Land gekommen. Als Sohn von einem Landarzt ist er 1874 auf die Welt gekommen. Ein Landarzt war dann zumal noch ein kleiner König im Dorf gewesen. Vielleicht kommt von dort her seine aristokratische Prägung, ohne dass er aus einer Patrizierfamilie gekommen ist. Als er 8 Monate alt war, ist seine Schwester gestorben, 2 Monate später seine Mutter. Sein Vater hat wieder geheiratet und er hatte manchmal Halbgeschwister. Nach der Matur hat er alles Mögliche studiert. Von Recht über Medizin, Theologie und Landwirtschaft hat er alles ausprobiert, ohne aber je einen Abschluss zu machen. Für jeden Studienabbrecher wäre er ein gutes Vorbild, sagt der Historiker Markus Somm.
Ich glaube, das ist überhaupt das Geheimnis von Gisant. Gisant war ein Mensch, der die Leichtigkeit des Seins sehr stark gelebt hat. Und zwar einfach, weil er auf eine Art hatte, er wahnsinnig Pech gehabt, als er ganz klein war, als seine Mutter gestorben ist. Aber irgendwo ist er nachher, finde ich, immer begünstigt von den Göttern gewesen. Also er hat etwas Leichtes, sein Leben hat etwas Leichtes. Jetzt real ist es so gewesen, er hat viel geerbt von seiner Mutter. Nachher hat er fantastisch geheiratet. Er hat also finanziell fantastisch geheiratet. Er hat nie viel Geld gebraucht. Also er hat nicht mehr müssen arbeiten, um Geld zu haben. Er hat das Geld gehabt. Das ist natürlich eine gewisse Lebensversicherung, die einem es auch erlaubt, so aristokratisch zu leben und ein bisschen abgehoben vom Materiellen zu leben. Und schon beim Studium ist das offensichtlich gewesen, aus meiner Sicht, aber das ist eine These. Der hat sich das können leisten. Der hat 5 oder 6 Studien angefangen und abgebrochen. Und zwar immer wieder etwa ein halbes Jahr studiert. Also er merkt man richtig, der hat gewusst oder gespürt, ich muss eigentlich nicht richtig studieren. Er hat dann nachher, wo er Landwirt gemacht hat, das hat er dann so gern gemacht. Und da würde ich ja sagen, da hat er viel geschafft. Das ist ihm nachher gelegen. Aber auch da hat er ja nie ein Diplom gemacht. Er war nicht ein diplomierter Landwirt, obwohl er in Schulen gegangen ist. Sogar sehr gute Schulen, eine in Frankreich, eine in Deutschland. Sehr renommierte Schulen, aber er hat nie ein Diplom gemacht.
Im Militär läuft es im Gegensatz zum Studium rund. Er bekommt beste Qualifikationen. Es läuft wie am Schnürli.
Es scheint schon so zu sein, dass er gemerkt hat, irgendwie, das ist jetzt mein Beruf. Und er ist nachher ein leidenschaftlicher Militär geworden. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Der Mann ist etwa 45 Jahre im Militär gewesen und praktisch immer im Militär. Er hat 2-3 Monate hat er von daheim, ist er einfach weg gewesen und ist nicht mehr dort gewesen. Das ist unglaublich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Der hat sich am wohlsten gefühlt bei seinen Ross und bei seinen Soldaten und in seinem Kommandoposten. Das ist ein Soldat gewesen mit Leib und Seele. Aber nie Berufssoldat. Das ist auch noch wichtig. Er ist erst Berufssoldat geworden, als er Divisionär war. Das war in den 20er Jahren dann. Ist mir auch wichtig gewesen, weil er eben die finanzielle Unabhängigkeit hatte. Und er hat sich das auch geleistet. Und da ist auch meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Eigenschaft von Guisan nachher im Krieg. Der Guisan war jemand, der sich es leisten konnte, Nein zu sagen. Er war jemand, der nicht abhängig war von seinem Beruf. Er konnte sagen, wenn ihr nicht mehr wollt, dann gehe ich einfach. Ich kann auch sonst ganz schön leben am Genfersee, ich habe eine schöne Villa. Und das ist meiner Meinung nach wichtig für ihn. Er war in dem Sinne ein mutiger Mensch gewesen. Er hat nie müssen sich mit Vorgesetzten irgendwo zu lang beschäftigen. Wenn es ihm nicht gepasst hat, hätte er sich versetzen lassen oder hätte sogar können aufhören.
Was darum gegangen ist, einen General zu wählen, ist auch der Ulrich Wille zur Debatte gestanden. Er war der Sohn vom General Wille, einem General vom Ersten Weltkrieg.
Ja, man muss sich vorstellen, dass natürlich das schweizerische Offizierskorps um die Jahrhundertwende und dann später, man muss auch schauen, das sind die Leute, die sind dann alle, sagen wir, etwa 60 gewesen, 1940. Die Offizier, die höheren Offizier, die Oberstkorpskommandanten sind zum grössten Teil Deutschschweizer gewesen und die sind wahnsinnig prägt vom deutschen Militärwesen. Die preußische Armee hat Gold als die beste Armee von der Welt. Dann ist es logisch gewesen, dass man wollte von denen lernen. Der Ulrich Wille, Sohn vom General, ist noch vor dem Ersten Weltkrieg für ein ganzes Jahr auf Potsdam abkommandiert worden und hat dort in einer absoluten deutschen Eliteneinheit können Dienst leisten als Hauptmann. Und das ist ein Erlebnis gewesen, das ihn das Leben lang geprägt hat. Also er hat die Liebe, also eine unglaubliche Liebe gehabt zu Deutschland, eine unglaubliche Bewunderung. Er hat dann auch eine deutsche Mutter gehabt. Er ist ein absoluter typischer Vertreter gewesen von dem deutsch-schweizer Bürgertum, der zu dieser Zeit noch bis zum Zweiten Weltkrieg enge Verbindung hatte zu Deutschland. Man muss sich das vorstellen, wenn die Schweiz 1939 so einen deutschfreundlichen General, und der Wille ist wirklich absolut deutschfreundlich gewesen, nicht gerade Nazi, aber also das war eine ganz kleine Grenze gewesen zum Nazi, das hätte ein enormes Signal gegeben, auch im Westen. Und die Schweiz hat genau das andere Signal gewählt. Die Schweiz hat gesagt, wir gehören zum Westen.
Nur 2 Tage nach der Wahl von Moni Guisan zum General hat Deutschland Polen überfallen. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Einen Tag später hat der Bundesrat Generalmobilmachung beschlossen. Der Bundespräsident Philipp Petter hat im Radio zum Volk geredet.
Im Namen des Bundesrates fordere ich das Schweizer Volk auf, auch in dieser ernsten Stunde ruhiges Blut zu bewahren und den Maßnahmen der Regierung unbedingtes Vertrauen entgegenzubringen. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, um die Sicherheit des Landes in jeder Beziehung sicherzustellen.
630'000 Männer mussten jetzt Militär einrücken und haben den Schwur hier geleistet.
Es schwören oder geloben die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, der Eidgenossenschaft Treue zu halten, für die Verteidigung des Vaterlandes Leib und Leben zu opfern, um alles zu tun, was die Ehre und die Freiheit des Vaterlandes erfordert. Ich schwöre!
Für die Frau vom General Guisan, Marie Guisan, hat das einmal mehr bedeutet, auf ihren Mann zu verzichten. Sie ist in der Villa Wechtkief geblieben. Das Haus hat eine ganz besondere Bedeutung. Schon vor dem Krieg hat Henri Guisan dort französische General empfangen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schweizer Geschichte gehabt. Der Historiker Markus Somm.
Absolut, er hat immer den Kontakt gesucht zu französischen Generälen, zu französischen hohen Offizieren, hat die eingeladen in seine Villa am Genfersee, wo eine wunderschöne Villa ist, mit bestem Blick aufs französische Ufer. Die französischen Generäle haben sich sehr wohl gefühlt dort, sind auch nach dem Krieg immer wieder gekommen. Und es hat dazu geführt, dass Guisan ja am Anfang des Krieges sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat mit der französischen Generalität, obwohl der Bundesrat das eigentlich nicht gewusst hat. Gison ist dort sehr weit gegangen. Es gibt da grosse Debatten, hat das dürfen, hat das nicht dürfen. Aus meiner Sicht ist klar, es war ein Bruch von der Neutralität. Aber gleichzeitig muss ich sagen, verantwortungsethisch überlegt, hat er genau das Richtige gemacht. Die Schweizer Armee war in dem Moment zu wenig stark gewesen, um sich wirklich allein zu wehren.
Es geht ja fast richtig Staatsstreich, wenn man so will.
Ja, Staatsstreich ist vielleicht übertrieben, finde ich. Aber es geht in das rein, aber das ist nachher ein Zug, der die ganze Kriegszeit prägt. Der General Gison hat eine sehr politische Rolle gespielt und hat sich nicht geschert, häufig nicht geschert, um da, was der Bundesrat will. Wobei ich würde betonen, er hat nie Gesetze gebrochen, er hat nie sich Macht angemasst, die er nicht gehabt hätte. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber stimmt, er hat seine Rolle als General sehr politisch interpretiert. Der Generalwert, das ist absolut ein Sonderfall, den man muss betonen. In der Schweiz wird der General gewählt vom Parlament und nicht von der Regierung. Das gibt ihm ein gewisses politisches Gewicht von Anfang an.
Genau, und der Bundesrat wird ja auch vom Parlament gewählt. Also ist er so ein bisschen in Kriegszeit ein heimlicher 8. Bundesrat?
Ja, ich will weitergehen. Er ist nicht der 8. Bundesrat, er ist eine Nebenregierung. Und zwar, der Gison war noch eine ganz spezielle Nebenregierung. Er war von Anfang an ein politischer General. Und das war aber auch gut, das war auch nötig in dieser Zeit.
Ob der General Gison wirklich die Neutralität von der Schweiz verletzt hat, ist unter den Historikern bis heute umstritten. Wir haben ja den Professor für Militärgeschichte von der ETH, den Rudolf John, gefragt.
Gut, es war ja immer so gewesen, auch die neutrale Schweizer Armee hat können mit dem Feind des Feindes einen Pakt abschliessen. Nur was der Gison gemacht hat, geheim effektiv, ist im Voraus, das mit der französischen Armeeführung einzufädeln, wo der Bundesrat auch nicht gewusst hat, dann erst quasi im Nachhinein noch informiert worden ist. Und das Gefährlichste daran war, dass die Deutschen das herausgefunden haben und einen Aktenfund während dem Zweiten Weltkrieg. Und das hätte gegen die Schweiz eigentlich verwendet worden. Natürlich mit dem Hinweis, das war nicht neutral gewesen.
Hat er Neutralität verletzt?
Ja, das ist sicher eine Frage für die Juristen eigentlich als für die Historiker. Er hat sich als Strateg können sagen, das ist ein höheres Interesse und es ist alles jetzt einmal einfach ein Eventualfall.
Mit dem heimlichen Pakt mit der französischen Generalität im Sack hat der General Gison das Militär an der Limmatstellung gebaut. Die Limmatstellung war ein Schutzwall gegen Nazi-Deutschland im Norden. Wo die durchgegangen ist, weiss der Rudolf John.
Ja, die sogenannte Aare-Limmatstellung, die man dann 1940 bezogen hat, wo es klar war, dass eine Bedrohung kommt von Norden, von Deutschland her, die ist eben, wie gesagt, es ist die Limmat, natürlich der Zürichsee drin, die Front ist durch die Stadt Zürich durchgegangen, geht dann runter am Rhein und bis zum Gempenplateau bei Basel.
Im Norden hat also der General Gison die Limmatstellung gehabt. Im Westen hat er auf die Hilfe von Frankreich gezählt. 1940 hat sich aber die Lage zu Europa zugespitzt. Italien ist im Juni Verbündete von Deutschland geworden. Nochmal der Markus Somm.
Frankreich ist total überraschend zusammengebrochen im Juni 1940. Das hat niemand erwartet. Das ist auch etwas, was im Nachhinein den Leuten zu wenig bewusst ist. Frankreich hat damals als die erste Militärmacht gegolten. Sie haben den Ersten Weltkrieg gewonnen gegen die Deutschen. Deshalb hat man das Gefühl gehabt, die Deutschen haben gar keine Chance. Wo die Franzosen nachher so schnell innerhalb von 6 Wochen besiegt worden sind von den Deutschen, ist das für die Schweizer ein Schock gewesen, wo man sich wirklich, das können wir uns nicht vorstellen.
Die Schweiz war also schlussendlich umgeben von lauter Nachbarländern, die in der Hand von Nazi-Deutschland waren. Wie gefährlich das war, verdeutlichen die Anekdoten, die François Fortscharner, das Grosskind vom General Gison, erzählt.
Als ich geboren bin, am 8. Mai 1940 im Frauenspital zu Bern, da hat man angenommen, dass die Invasion jetzt kommt. Und dann hat man mich und mit meiner Mutter hier nach Mechtkief gebracht und denkt, ja, die Deutschen kommen nicht als erstes nach Lausanne oder weiss nicht was. Und dann hat die Leute vom Frauenspital auch verängstigt gewesen. 25 Jahre später habe ich geboren im Frauenspital und da hat es eine alte Hebamme gehabt, die mir die Geschichte erzählt hat. Das hat mich noch so lustig gedacht.
Also quasi, eure Mutter hatte vorher Informationen gehabt von ihrem Vater.
Er hat wahrscheinlich mein Vater.
Komm, gescheiter.
Er hat gesagt, ja, also bringen sie nach Lausanne. Ja, 2 Tage nach meiner Geburt. Das war ja dann nicht üblich gewesen, dass man dann schon rausgeht.
Am Tag des Waffenstillstands zwischen Deutschland und Frankreich im 1940 hat der Bundespräsident Marcel Pilegola eine denkwürdige Rede am Radio gehalten. Für viele Schweizerinnen und Schweizer haben seine Worte mehr an Anpassung als an Widerstand gegenüber Nazi-Deutschland erinnert. Die Rede ist übrigens am Radio auf Italienisch vom Bundesrat Enrico Celio gelesen worden und auf Deutsch vom Bundesrat Philipp Etter.
Der Zeitpunkt der inneren Wiedergeburt ist gekommen.
gekommen. Jeder von uns muss den alten Menschen ablegen. Das bedeutet nicht schwatzen, sondern denken. Gewiss wird dies nicht ohne seelische und materielle Schmerzen und Leiden gehen.
Der Historiker Markus Somm hat die Rede gehört und auch gelesen.
Wenn man sie heute liest, muss man sagen, die ist nicht so schlimm. Die hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Man hat heute, wenn man sie nicht kennt, hat man das Gefühl, ja, Bilegola hat den Faschismus ausgerufen, das stimmt nicht. Aber er hat den Nerv von der Bevölkerung so nicht getroffen, so nicht gespürt, was die Leute hören wollten, sondern hat so einfach windiges Zeug gesagt und hat vor allem nicht gesagt, die Schweiz bleibt da, wir wollen weiter Schweizer bleiben. Er hat nicht gesagt, wir werden uns verteidigen.
Genau das, was das Volk vom Bundespräsident Bilegola nicht zu hören bekommen hat, hat der General Guisan genau einen Monat später, am 25. Juli 1940, der militärischen Führung im geschichtsträchtigen Rapport auf dem Rütli gesagt. Mit dem Raddampfer Luzern ist es über den Vierwaldstättersee gegangen. An Bord das gesamte Militärkader. Eine riskante Fahrt, davon ist auch der Militärhistoriker Rudolf Jahn überzeugt.
Scheinbar hat man das Gefühl gehabt, man habe das im Griff und könne das Risiko eingehen. Man hat dann zwar das Schiff, eben die Stadt Luzern, wo sie dann da von Luzern aufs Rütli gefahren sind, die hat man abgesucht auf Bomben, aber wenn da eine Flügerattacke gekommen wäre, wenn das also bekannt gewesen wäre, wäre das natürlich wirklich dann eine ganz, ganz gefährliche Sache können werden.
Über die Rede, die der General auf dem Rütli gehalten hat, kann man heute nur spekulieren. Der General hat zwar einen Entwurf gehabt, er hat aber frei geredet. Niemand hat ihn aufgenommen. Kein Journalist oder Stenograf war dann dabei gewesen.
Also ich denke, es ist insofern natürlich ganz zentral, dass der Guisan dort versucht hat, und zwar erfolgreich dann letzten Endes, die militärische Führung, bis in die Truppen aber, bis zu den Bataillonskommandanten, für das Redui hinter sich zu bringen. Und das war ja ein hochsymbolischer Akt gewesen. Ich denke, das ist ihm gelungen. Was er sonst gesagt hat, es ist ja bekannt, dass er ganz stark vom Manuskript abgewichen ist, dass er politisch verunsichert war, nach wie vor. Auch, es hat ja auch Stellen drin, wo er dann doch eher eigentlich eine richtige Anpassung aussieht. Also da ist er sicher eher schwankend, insofern nicht. Aber, dass man das kommuniziert hat, in der Armee selber. Und dann ist es ja nachher, nach dem Rütli-Rapport, hat es auch eine Mitteilung an die Bevölkerung gegeben, dass man jetzt die Armee da zurückzieht ins Redui.
Und was meint der Historiker Markus Somm zum Rütli-Rapport?
Das ist typisch Guisan, instinktiv eine Rede gehalten hat, wo eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste Satz war, solange in Europa noch so viele Armeen an unseren Grenzen stehen, muss unsere Armee auf ihrem Posten stehen. Und das heisst, der Krieg geht weiter. Und wir Schweizer müssen uns weiter wehren. Und das hätte Guisan so gar nicht gewusst. Aber er hat den Nerv getroffen von der Bevölkerung. Die Bevölkerung war unglaublich erleichtert nach dem, weil man hat nicht mehr gewusst, ja, eben, ist eigentlich jetzt fertig mit dem Land? Was ist unsere Zukunft? Wie geht es weiter?
Also er hat gesagt, was man eigentlich erwartet hätte, Bilegola sollte es sagen, als Bundespräsident, hat er so als heimlicher Nachbar-Bundesrat, hat der General das gesagt?
Absolut. Er hat genau das gesagt, was die Leute haben wollen hören. Und zwar ohne Anbiederung, also nicht populistisch, sondern einfach instinktiv das gesagt, was die Leute wirklich gemeint haben. Der Bilegola war nicht der Chef der Armee. Also er hätte ja nie die Wirkung gehabt wie jetzt der General. Und dass der General, eigentlich was er militärisch hat müssen machen, auch gemacht hat und gesagt hat, nämlich erstens, wir sind noch da, wir wehren uns, und zweitens hat er ja dann das Redui angeboten als die Massnahme, um uns zu verteidigen, wo die Leute viel Skepsis gehabt haben. Die Bevölkerung hat mir das im Prinzip müssen erklären. Viele Leute haben das schon damals nicht begriffen, gesagt, ja, das ganze Mittelland allein lassen, die ganze Industrie, Familie, Kinder, Frauen werden dann nicht verteidigt und wir hocken hier in den Gletscher oben und können uns irgendwie verteidigen. Das hat man den Leuten müssen erklären.
Der Rückzug in die Alpen, ins Redui, hat man nicht nur den Leuten müssen erklären, das muss man auch heute noch mal erklären. Der Militärhistoriker Rudolf Jahn versucht es.
Also ich muss eins sagen, zu keiner Zeit hat die Schweizer Armee will das ganze Territorium von der Schweiz so verteidigen und quasi vor jeder Haustür stehen. So hat die Armee nie funktioniert. Aber es ist klar, das war ein grosses Risiko. Und man hat natürlich nicht gewusst, wie das rausgekommen wäre, ob es dann Repressalien gegeben hat. hätte, wo quasi die Moral der Armee zusammengebrochen wäre in den Bergen. Also es war eine Notlösung mit Pferdefüßen, letzten Endes natürlich, wo sich ergeben hat, wenn man alle Varianten durchgegangen wäre, wäre man natürlich viel lieber im Mittelland geblieben. Aber man hat eigentlich Transportmittel nicht gehabt, um mobil zu bleiben, mit den Gegner können entgegenzugehen eigentlich. Oder was man hätte machen können, das Mittelland ganz stark verstärken, befestigen. Dazu hat man weder Zeit noch auch dann die Möglichkeiten gehabt, zum Bauen eigentlich. Und darum ist es dann am Schluss als Notlösung ist es dann übrig geblieben.
Hey, der Schweiz der wirklich Angriffe von Deutschland oder von den Achsenmächten droht?
Also ist folgendes, man muss unterscheiden. Klar, es gibt mal potenziell, ist die Wehrmacht da gewesen, und die hatte natürlich Mittel gehabt, bis am Ende vom Krieg letzten Endes gegen die Schweiz vorzugehen. Dann muss man sagen, ja, hat eine letzten Endes latente Bedrohung gegeben. Und die hat es aber nur im Sommer 40 nach dem Fall von Frankreich gegeben. Da haben die Deutschen Studien gemacht. Sie haben nie Befehle ausgearbeitet, um die Schweiz anzugreifen. Und darum ist Manifest ist dann eigentlich nicht geworden. Es gibt auch keine Manifeste. Das heisst, effektive Angriffsvorbereitungen. Aber der Sommer 40 ist der heisse Sommer.
Weil man hat ja auch gesagt, zum Teil ja, der Hitler hat die Schweiz in Ruhe gelassen, weil er auch die Schweiz als Finanzplatz weiter hat gebraucht hat. Oder auch natürlich die Rüstungsindustrie, die auch geschaffen hat für Deutschland.
Das hat sicher mit der Rolle gespielt. Dann, wie sich der Krieg entwickelt hat, letzten Endes, ist für die deutsche Führung klar geworden, die Schweiz dient uns, Finanzplatz, leistet wirtschaftliche Lieferungen an Deutschland. Und man hat dann immer gesagt, ja, das tun wir dann am Schluss noch erledigen, eigentlich nachdem ganz Europa in deutscher Hand ist.
Fakt ist aber, dass der General Guisan zu seiner Zeit ungeheuer populär war. Er ist im ganzen Land umeinander gereist und hat sich bei den Truppen und bei der Bevölkerung gezeigt. 350'000 Kilometer hat er in der Schweiz in dieser Zeit zurückgelegt. Der Markus Somm erzählt von seinen Grosseltern, die viel auf dem General hatten.
Was auch noch verrückt ist, oder? Zum Beispiel, das hat mein Vater mir erzählt, in unserer Familie, das war so eine katholische Familie in der St. Galler Provinz. Und das war bei vielen katholischen Familien das gewesen. Und man muss überlegen, er war reformiert gewesen, der Guisan. Ist also das Bild neben dem Kruzifix gehangen in der Stube. Und am Abend hat sich ja immer die Familie versammelt und hat bettet. Und dann hat man sich zum Kruzifix gewandt. Damit hat man aber auch immer eigentlich den Guisan angebettet. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, weil die Leute sind auch noch sehr religiös gewesen. Also das heisst wirklich, der Guisan hat eine Art von Gewicht gehabt, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Oder eine andere Geschichte, die auch typisch ist für das, wie der Guisan eben zu sehr vielen Leuten eigentlich unmittelbar gesprochen hat über das Radio, relativ häufig im Radio kam. Und jetzt haben ja viele Bauern haben ja kein Radio gehabt. Es haben zwar vergleichsweise schon viele Leute, etwa 600'000 Haushaltungen, haben Radio gehabt, aber das sind nicht alle gewesen. Und dann ist zum Beispiel in der Familie von meinem Vater so gewesen, dass man dann immer, sie haben das Radio gehabt, weil sie sind Transportunternehmer gewesen, in einem Dorf voll von Bauern. Dann hat meine Großmutter also immer das Radio extra, wenn der Guisan gekommen ist, nach den Nachrichten um 12.30 Uhr, umgekehrt und zum Fenster gestellt, damit man im Garten gehört hat. Und dann sind alle Bauern in den Garten gekommen und haben zugelassen, andächtig, wie der General jetzt da wieder seinen Tagesbefehl oder irgend sonst etwas erzählt hat. Also, das war einfach eine Figur, die unglaublich präsent war und die eine Verehrung genossen hat, die eben für Schweizer Verhältnisse, wir gelten eher als nüchtern in dieser Beziehung, doch einzigartig ist.
Eine Vaterfigur. Einer, der den Leuten im Radio aus dem Herzen gesprochen hat. Einer, der ihnen auch ein bisschen Angst vor dem Krieg genommen hat. Zum Beispiel mit seiner Radiorede am 1. August 1940.
Erschüttert von den Berichten, die uns die Zeugen der jüngsten Kämpfe unterbringen, fragen sich viele, können wir überhaupt Widerstand leisten? Schon die Frage, ist eines Schweizers und erst recht eines Soldaten unwürdig.
Der Rani Guisan, der während dem Krieg ein richtiger Landesvater war, hat 1934 der italienische Duce, der Benito Mussolini, getroffen. Der Guisan hat sogar als Bewunderer von Mussolini gegolten.
Das ist absolut so, ja. Ich würde sagen, das war natürlich sehr verbreitet gewesen. Gerade im welschen Bürgertum war es verbreitet gewesen, dass man Mussolini, obwohl er ein Katholik war, das muss man auch noch betonen, bewundert hat für seine Leistungen in Italien. Der Guisan war dort nicht sehr originell gewesen. Er war wie alle anderen in diesen konservativen Milieus beeindruckt gewesen von Mussolini Und man kann da auch wieder sagen, Gott sei Dank war es ein Welscher gewesen, der hat er nur den Mussolini gut gefunden und nicht den Hitler.
Was auch weiter so ein bisschen als Tolkien angeschaut wird im Rheinheft, ist nicht nur das Treffen mit dem Mussolini gewesen, sondern der Gisan hat sich ja zweimal mit einem deutschen SS-General, mit dem Walter Schellenberg getroffen. Einmal zu Biglen und einmal zu Rosa. Ist das ein Tolkien im Rheinheft?
Ja, Tolkien hat das völlig falsch eingeschätzt. Der Schellenberg war eine relativ schillernde Figur gewesen, ein junger SS-General, wo natürlich sehr gut hat können mit den Schweizern irgendwie gutschieren und den Eindruck gemacht hat. Der Hintergrund ist der gewesen, dass man immer das Gefühl gehabt hat, man hätte in Berlin keine gute Lobby. Ich finde, oder, was immer in der Diskussion beim Gisan ein bisschen, meiner Meinung nach eine Schwäche ist zurzeit, was verständlich ist, oder, das ist so eine Strahlefigur gewesen für 30, 40 Jahre und für ganz viele und für Generationen von unseren Grosseltern, aber auch Generationen von unseren Eltern ist das eine Figur gewesen, wo ein Heiliger gewesen ist. Dann ist klar, dass man nachher in späteren Generationen nach Tolkien sucht. Das ist auch richtig, oder? Ich würde auch sagen, zum Beispiel ein Tolkien ist die Bewunderung, die naive Bewunderung für Mussolini. Der andere ist das mit dem Schellenberg. Es gibt noch andere Sachen, wo man sagen muss, problematisch. Ja, ich würde schon sagen, also ich finde, der härteste Vorwurf, und den meine ich sehr ernst, den man Gisan muss machen, ist seine Rolle in der Flüchtlingspolitik. Weil ich finde, oder muss ich das mal vorstellen, die Armee, das ist die grösste nationale Organisation in der Schweiz gewesen. Und zwar, die ist so gross, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. 650'000 Mann, das ist, und ein paar Frauen, das ist unglaublich viel. Das heisst, seine Rolle ist wahnsinnig wichtig gewesen. Wenn er in der Flüchtlingspolitik anders reagiert hätte. Nämlich, dass nicht nur als ein militärisches Problem gesehen hat. Militär haben zum Teil zu Recht gesagt und gefunden, zu viele Flüchtlinge, das führt zu unkontrollierten Zuständen in dem Land, Ernährungslage. Die haben schon auch Argumente gehabt. Man muss aufpassen, dass man im Nachhinein als Nachgeborenen so arrogant tut und immer so sagt, ja, die haben da einfach moralisch versagt. Natürlich haben sie moralisch versagt, aber sie haben es sich nicht so leicht gemacht, wie wir uns das vielleicht einmal vorstellen. Aber, ich muss gleich betonen, dort hätte der Gisan eine andere Rolle können spielen. Man hat genug gewusst, was mit diesen Flüchtlingen läuft. Man hat gewusst, dass das nicht mehr politische Flüchtlinge sind, in dem Sinn, dass das vielleicht Kommunisten sind, die Unruhe bringen ins Land. Das hat man sehr lange Angst gehabt. Also man hat gewusst, das sind Kinder, das sind alte Männer, das sind alte Frauen. Man hat es gewusst und hat auch das Gefühl gehabt, ja, unser Hemd ist uns halt am nächsten und hat dann nachher da eine Politik gemacht, die absolut daneben war. Und der Gisan hat dort einen grossen Einfluss gehabt.
Der Maurice de Coppée und Françoise Fortscharner, die beiden Grosskinder vom General Gisan, sind 1937 und 1940 geboren. Über Geschichte haben sie mit ihm nie geredet. Haben ihre Kinder, also die Urgrosskind, nach dem General gefragt?
Ja doch, die Frage ist schon gekommen, aber eigentlich, auch mit unseren Kindern, ist irgendwie die Periode vom Zweiten Weltkrieg nicht aufgearbeitet worden, oder? Nee. Viel später ist das gekommen mit dem Rapport Bergier, mit dem Bergier-Bericht und so weiter. Also, dann haben unsere Kinder schon Kinder gehabt, also, darf ich sagen, ja.
Also, ich denke, dass der jetzige Anlass, was jetzt alles stattfindet, das ist wahrscheinlich der Draufhänker, dass man über das wieder redet. Und wo unsere Kinder auch wieder mehr Interesse haben. Es hat eine Zeit gegeben, wo sie kein Interesse hatten.
Und jetzt eben geht so Stichwort Bergier-Bericht. Ist denn das Interesse da gewesen, oder auch von euch her, dass man plötzlich sagt, Moment, jetzt tut man diese Geschichte aufarbeiten, jetzt überlege ich mir auch mal, wie ist unser Grossvater da gewesen oder dazugestanden?
Ja, also, ich muss schon sagen, ich habe sich eine relativ klare Meinung. Er hat, wir haben ihn gekannt und wir sind absolut überzeugt, dass er genau auf seine Überzeugung gehandelt hat, während dem ganzen Zweiten Weltkrieg. Natürlich kann man nachträglich gewisse Entscheidungen immer wieder in Frage stellen, aber er ist sicher ein grundsolider und übrigens auch ein intelligenter Mann gewesen. Sonst hätte er den Job nicht durchführen können. Natürlich, es ist immer eine Kontroverse, was war sein Wirken gewesen, das vom Bundesrat und wer hat Verantwortung gehabt für dieses und für jenes. Er ist einfach so eine Symbolfigur geworden. 1940 mit dem Rütli-Rapport und ist es nachher geblieben, also fast bis zu seinem Tod. Oder?
Ja, ich kann echt das Gleiche sagen. Ich habe ihn einfach persönlich gekannt und habe meine Meinung über ihn und bin absolut sicher, dass er alles ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und sicher vielleicht auch Fehler gemacht hat, das ist ja klar. Aber ich kann ihn nicht beurteilen.
Es kommt natürlich immer wieder die Frage, hätte man nicht mehr machen können mit den Flüchtlingen? Natürlich, das Flüchtlingsproblem war sicher für ihn eine Komplikation von seinem militärischen Auftrag. Oder? Und jetzt nachträglich sagen, hätte die Armee mehr sollen machen oder können machen? Oder ist sie zuständig für das? Oder ist es doch, ist das ein politischer Entscheid gewesen? Schwierig zu sagen, 50 Jahre später, oder?
Er hat sich aber auch mal ein bisschen über den Bundesrat hinweggesetzt. Er hat ja auch Kontakt mit der französischen Generalität. Ja. Und dort wird ja zum Teil auch gesagt, ja, hat er jetzt die Neutralität verletzt oder nicht?
Ja. Gut, kann ich nur mal sagen, es ist relativ müßig, 50 Jahre später darüber zu spekulieren. Man hat wahrscheinlich auch mit bestem Wissen und Gewissen den Eindruck gehabt, dass das könnte ein wesentlicher Teil sein von der Haltung von der schweizerischen Souveränität. Und was man natürlich auch muss sagen, er hat natürlich nicht mehr allein gehandelt. Er hat ja seinen persönlichen Stab gehabt und hat also ein paar sehr hochqualifizierte Offiziere und Berater um ihn herum gehabt. Und das ist sicher quasi ein Grundsatzentscheid gewesen, der lang vorbereitet worden ist.
Einen Tag, nachdem in ganz Europa die Friedensglocken geläutet haben, weil der Zweite Weltkrieg vorbei war, hat Henri Guisan seinen Rücktritt als General erklärt. Im August 1945 hat eine Bundesversammlung verabschiedet. Ein Radioreporter war dabei.
Soeben hat Nationalratspräsident Eby dem General den Dank der Bundesversammlung und des ganzen Volkes ausgesprochen. Der General, der während dieser Ansprache bewegungslos vor dem Präsidentenpult verharrte, an der genau gleichen Stelle, wo er vor bald 6 Jahren den Eid ablegte, schreitet nun langsam Mütze und Säbel in der Linken die kleine Treppe aufwärts, auf welcher der Präsident der Vereinigten Bundesversammlung ihm entgegenkommt. Und einen kleinen Augenblick blickt jetzt der General, ein feines Lächeln huscht um seine Lippen, zu einer der Logen, wo Frau Guisan Platz genommen hat. Seine Gefährtin auf dem langen, makellosen Weg vom unbekannten Offizier zum ersten Soldaten seines Landes.
Und in seiner Schlussrede vor dem Parlament hat er nicht nur den Soldaten vom Aktivdienst gedankt.
Die allein zu Hause gebliebenen Frauen übernahmen die Lasten der im Dienst abwesenden Männer. Sie trugen einen großen Teil der materiellen Sorgen und schenkten ihren Gatten und Kindern die unerschöpfliche Stärkung ihrer Liebe. Ich danke Ihnen dafür.
Der Henri Guisan ist nach 45 Jahren aus dem Militär entlassen worden und hat die letzten 15 Jahre von seinem Leben in der Villa Wertschiff zu Büyi bei Lausanne gelebt. Das Parterre ist heute noch genau gleich wie den, wo der General drinnen gewohnt hat. Das Haus gehört mittlerweile der Eidgenossenschaft und die Stiftung Zentrum General Guisan, eine Begegnungs- und Studieneinrichtung, verwaltet es. Der Garten ist heute öffentlich. Der Maurice de Copé und François Fortscharner, die beiden Grosskinder vom General Guisan, führen uns durchs Haus.
Das war das Esszimmer, wo wir auch eben zum Morgen und zum Nacht und zum Mittag gegessen haben mitnehmen, oder? Ich denke, mich kann mich sogar noch an die Stühle erinnern, bin ich ja, ganz
sehr,
sicher.
Sehr, das ist klar, wir sind so mit denen aufgewachsen. Ja.
Wo ist er gesessen, oben am Tisch?
Ja. Er ist da gesessen und am Morgen also auf der Seite. Hat er Toast gemacht für uns mit dem Pariser Brot. Weißt du noch, jemand ist Pariser Brot nach Hause geholt und er hat dann Toast gemacht für uns. Dann haben wir ihm gesagt, komm, Papa, es sind 5. wenn er sich nicht geachtet hat. Das ist schon eine Erinnerung.
Also der hat immer Französisch mit ihm geredet?
Ja, ja.
Aber was mögen denn noch besonders besinnen, so in diesem Raum? Im Esszimmer?
Ein Raum selber, als Mobiliar auch effektiv. Das ist das, was man in Erinnerung hat. Auch die, wie sagt man, die Platte, die Sportler an der Wand hängt.
Also ich erinnere mich an die Vitrine mit den Silbersachen. Und da hat sie immer eine kleine Chemie gehabt, wo ich meiner Großmutter immer gesagt habe, oh, das ist so schön, den möchte ich den mal haben. Und dann hat sie mir vererbt.
Was war das genau gewesen?
Chemie, für Creme, für Nidle drin zu tun, ein Nidletöpfchen aus Silber. Das brauche ich jetzt immer noch.
Und hier sind einfach schon so Silberbecher, ja, Erinnerungsbecher drin.
Ja. Und das ist das Salon, das ist der Raum von meiner Großmutter, von meiner Granny. Das war ihr Büro.
Das ist ein Sekretär.
Das ist sie, aber das Bild.
Das Ölbild, ja.
Als die Eidgenossenschaft die Liegenschaft gekauft hat, hat sie gleichzeitig alle Andenken, die er bekommen hat, in einer Erkennung, Souvenir, gehört zur Kollektion.
Und das hat er, nein, also das hat man, wo man die Liegenschaft verkauft hat, hat man es mit Mobiliar verkauft.
Ja, also mit dem Mobiliar, wo alles, was er bekommen hat, wo drauf steht, à mon général, unserem lieben General und so weiter, das gehört zur Kollektion von der Liegenschaft.
Und mit Möbel, also ich sehe hier auch so das Biedermeier-Sofa, so dass ich die Sachen also, einfach zurückgelassen hat.
Ja, die haben wir
einfach da gelassen. Ja, in Erinnerung. Ja, genau. Ja.
Und er hat gesagt, der Onkel hat ja noch das Wohnrecht gehabt, bis 1990, wo er gestorben ist. Ja, oh, Henri Guisan hat er geheissen. Ja. Hat er denn auch hier in diesen Räumen gelebt, nachher, noch mit diesem Mobiliar?
Effektiv, er hat auch da gelebt. Im ersten Stock hat er sein Schlafzimmer gehabt. Hat effektiv da gelebt, bis zu seinem Tod wieder. Genau 30 Jahre später.
Er war natürlich alleine und er ist mit meiner Großmutter zusammengelebt, bis sie gestorben ist. Und dann war er allein noch da. Das sind Fotos von unserer Vergangenheit. Ja. Das ist so ein bisschen unsere Familie.
Das ist unsere Mutter. Unser Onkel, das ist François und das bin ich. Oder?
Und der General Hoch zu Ross. Das ist jetzt der Nobs.
Ma chère femme.
Ma chère femme.
Ja. Auf dem Nobs, ja. Aber eben geritten sind wir mit meinem Grossvater, wie er da schon immer war. Und kaum haben wir ein bisschen können, sind wir eben mit ihm nach Uschi oder nach Widi. Und als erstes bin ich am Ross gefallen, am Ufer. Und das Ross ist nachher ins Wasser. Und nachher hat er sich am Boden getrollt, voll Sand. Und ich habe mich so geschämt, für nachher hat es reiten, so mit meinem Grossvater. Er hat nur gelacht.
Ja. Ist er ein strenger Grossvater gewesen, nein. Eigentlich?
Nein. Überhaupt nicht, nein. Aber ich werde immer wieder gefragt, also die Journalisten meinen immer wieder, da haben wir uns militärische Geheimnisse anvertraut, aber wir haben natürlich mit ihm nicht über das Militär geredet. Wir sind hier in die Ferien gekommen und er war absolut ein angenehmer Grossvater. Ich sage immer, heute würde man sagen, er war cool mit den Kindern. Oder?
Ihr seid ja 1937 geboren und ihr, Frau Fortschauer, ihr seid 1940 geboren. Das war auch nicht ein Thema, das ich in der Schule der Zweiten Weltkrieg. Ist das gerade der Geschichtsstoff, den man verpasst hat?
Den haben wir schon verpasst. Ja, den haben wir verpasst. Aber ja, in der Schule hat man gewusst, dass das der Grossvater ist. Und wir hatten wahrscheinlich schon gewisse Vorteile, wenn wir uns nicht nachher schlecht benommen. Ja.
Ist das eigentlich auch so gegangen?
Ja, aber ich sage immer wieder, dass wir haben einen anderen Namen gehabt. Wir haben DKP und nicht Gisa, was uns natürlich das Leben gleich erleichtert hat. Also, weil mein Onkel, der Sohn vom General, alles, was er gemacht hat und alles, was er nicht gemacht hat und das, was er nicht so gut gemacht hat wie sein Vater, ist immer wieder verglichen worden. Wir haben doch schon eine gewisse Distanz gehabt. Also. Schau, Gisa hat natürlich eine Karriere gehabt, oder so, wie man heute selten macht, von 20 bis so 70 eigentlich immer mit dem gleichen Arbeitgeber. Der Sohn General hat einen Haufen Sachen gemacht im Leben, aber sehr verschiedene. Oder? Er war vor allem sehr ein bekannter Sportler gewesen, Reiter, Bergsteiger, er war Präsident vom Schweizerischen Skiverband, er war Präsident vom Seglerverband, Jotting. Oder? Und dann ist er beruflich, hat er sich nachher quasi auch ein bisschen im Business tätig gewesen. Also, mit verschiedenen, wie soll man sagen, Erfolg oder Misserfolg. Ja. Er hat eben nicht so eine gerade Karriere gehabt. Voilà, das ist, und eben, er hat natürlich schon darunter gelitten, so sagen, dass alles, was er gemacht hat, hat man immer mit dem mit seinem Vater verglichen. Ja.
Nicht nur der Nachname oder so, Vorname ist sogar noch gleich gewesen.
Ja, ganz genau, ja.
Und er war aber auch im Rütli-Rapport dabei gewesen.
Er ist sicher im Rütli-Rapport dabei gewesen, ja. Wobei, wir reden also nicht von, steht nicht im Vordergrund, aber den Grad hat er auf jeden Fall gehabt. Weil es ist ja vom Major an aufwärts gewesen, oder? Und das ist er gewesen.
Und bei euch ist das mal zur Diskussion gestanden, dass ihr auch berufsmässig Militär, Michael, ihr seid dann ein Pilot gewesen für sein Leben.
Nein, also wir leben gleich in einem Zeitalter, wo man da selbstständig entscheidet. Was für, nein, also das hat mich selber nie so, soll ich sagen, begeistert, dass ich da eine militärische Karriere habe. Ich habe es auch bis zum Major gebracht und ich kann nicht alles miteinander verbinden. Oder? Das ist das Büro. Das war sein Büro gewesen. Da hat er all seine Gäste empfangen. Und ich muss natürlich auch sagen, dass er hat, die Leute haben ihm ja geschrieben, also massenweise. Und er hat eine Ordonnanz gehabt, die einmal in der Woche von Bern hergekommen ist nach dem Krieg und mit ihm zusammen Korrespondenz erledigt hat. Aber da hat er empfangen, das war ein Schreibtisch gewesen. Wir haben sogar noch das alte Telefon gefunden, oder? Hier, die Uhr, also die Neuenburger Uhr, das ist Geschenk vom Bundesrat.
Genau, Bandüle, grüne, mit Reichgoldig verziert.
Jawohl, es ist relativ schwerfällig, aber es ist also das Geschenk vom Bundesrat 1945 am Schluss vom Aktivdienst.
Ja, die hängt schön über einem Schmine, einem Marmorschmine. Es hat überall Büchergestell mit Ledereinbänden drin.
Es ist eben nicht nur eine Bibliothek, es hat auch eine Schranktür, die mit Buchdecken, Lederbuchdecken, oder hinten sind früher Aperitif gewesen.
Also man sieht es wirklich nicht. Also man meint sich alles Ledereinbände, und man könnte die Bücher rausnehmen. Und natürlich auch wieder ein Bild von ihm selber, aber auch eins vom Tau.
Ja, ja. Ob die alle der gehangen sind, zum Teil. Ja,
das ist sein Ross, der Nops.
Da ist noch Ross aus Bronze. Ist da noch eins der Nops? Oder einfach, das ist wirklich die Vorliebe. Das man sieht hier, jemand, der gerne Ross hatte.
Ja, das war schon eine Leidenschaft von ihm. Ja.
Da ist noch etwas Lustiges. Das ist ein Zigarettenhalter. Und das ist ja etwas, was man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr gesehen hat, oder? Dem Oberbefehlshalber unserer Armee, General Gisa, in Dankbarkeit gewidmet, die Studenten der ETH.
Der hat einen Druck bekommen für die Zigaretten drin. Er war ein starker Raucher.
Ja. Das sieht man. Und das ist ja verrückt. Heutzutage, da hat man problemlos. Hat man dann ihn gesehen mit der Zigarre rauchen. Oder? Also,
ständig mit der Zigarette.
Was ist so die Säckchen auf dem Pult, da mögt ihr noch auch noch besinnen, oder sind die dann schon da gewesen? Oder?
Ja, das ist ein Brieftrockner, das ist auch ein Geschenk. So sieht ihr, der noch als Swiss, habe ich gar nicht gesehen.
Es hat auch eine Zeit gegeben, wenn er am Büro war und all seine Briefe hat bekommen, ich weiss. Als wir klein waren, haben wir das Gefühl, wir sind sehr wichtig, da haben wir aber Briefe aufgetan und haben geholfen, so genannt. Und manchmal hatten wir sehr schöne Karten, die wir haben Freude daran hatten.
Da hat es auch noch Fotos.
Das sind natürlich ein paar ganz Bekannte, oder? Das ist vor allem Durkund. Durkund, wo er von der Bundesversammlung zum General gewählt worden ist. Am 30. 1939, oder? L'Assemblée fédérale, la conférence, élu général, le commandant de Guisan. Ordre donné à chacun de reconnaître cette qualité, und so weiter. Und das ist die berühmte Foto vom Rütli-Rapport. Da hat er Montgomery besucht, der englische Heerführer vom Zweiten Weltkrieg, oder?
Du hast erlebt, dass der Churchill
gekommen
ist.
Churchill, ja.
Und ich habe den Farouk erlebt.
Also ich traue Genuss fast ein bisschen von Staatspsyche, in Anführungszeichen.
Ja, wenn wir zufälligerweise dann in der Ferien waren.
Ja, Er ist ja amigs da in die Ferien gekommen, am Genfersee, und hat gemalt, übrigens noch lustig. Das war sein Hobby. Ja. Das war im 46. Ja.
Also da seid ihr
9-jährig gewesen. Also man will noch knapp erinnern, wenn man so will.
Was ist noch geblieben vom Churchill?
Nein, also das plötzlich da bekommen ist ganz unerwartet. Trotzdem, das ist also nicht ein halbes Jahr vorher vorbereitet worden ist. Und ich habe eigentlich nachträglich erst ist mir gesagt worden, welche Bedeutung das der Mann hatte, der da gekommen ist.
Hat er auch ein Bild von eurem Grossvater daheim, ein Foto oder so?
Ja, das hat diverse. Also nicht überall, aber es hat ein paar, doch.
Und ihr hat auch eins daheim?
Ich habe das absolut Schönste, was es gibt. Das ist ein Porträt vom Travelet gemalt, vom General. Und das ist wirklich, das hat meine Mutter gehabt, das habe ich nachher bekommen. Das ist das Beste, was ich kenne. Das ist wirklich lebt da drin. Ja.
Aber ihr hattet ja selber eine Praxis gehabt, ihr seid Allgemeinpraktiker in Zimmerwald bei Bern, aber in der Praxis hattet ihr kein Foto gehabt?
Nein, da hatte ich kein Foto gehabt, ich wollte das nicht im Vordergrund tun.
Aber ihr hattet eine ländliche Bevölkerung gehabt, ihr hattet auch beim Altersheim Kühliwil Patientenbetreuung gehabt, und dort ist euch doch jemand mal begegnet.
Ja, da hatte es ab und zu noch ältere Leute gehabt, die auf dem Nachttisch ein Foto vom General hatten. Und wenn ich ihnen dann erzählt habe, dass das mein Grossvater ist, dort habe ich es erzählt, dann haben sie sehr Freude gehabt. Aber sie waren vielleicht manchmal beeindruckt und haben eher das gemacht, was ich wollte. So.
Und so an die Stühle, es hat hier so vier schwere Fotos, also mit Holz und Brokat. Seid ihr da mit ihm gesessen? Oder?
Ja. Und ich glaube, meine Großmutter hat zum Teil auch die gestickt.
Ja, stimmt, ja, effektiv. Ja.
Sie hat die Stickerei auch gemacht.
Was war denn eure Großmutter für eine? Weil die geht so ein bisschen unter, manchmal ist sie ein bisschen im Schatten vom General.
Aber sie war sehr eine starke Persönlichkeit, aber sehr eine feine Frau, die gerne im Hintergrund war und sich gar nicht in den Vordergrund setzen. Für uns war sie eine fantastische Großmutter. Sie hat immer Freude, wenn wir sie kommen. Sie hat uns Geschichten erzählt, von morgen bis am Abend. Und ein ganz gutes Verhältnis zu ihr gehabt.
Ja, doch, effektiv, ja. Aber sie hat sicher eine wichtige Rolle gespielt, oder?
Ja, man sieht ja, also er hat sich auch viel können leisten können, dank ihr, dank dem Haus, das sie daheim mitgebracht hat. Sie war relativ vermögend gewesen. Und sie hat auch geduldig gewartet. Sie hat über 45 Jahre Militärdienst geleistet und zusammengezählt 20 Jahre im Militär. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Richtig hier gelebt, Also mehrere hundert Tage im Jahr ist es nach der Pensionierung.
Und es war eine Jugendliebe. Sie haben sich schon in der Schule gekannt. Und sie, das war wirklich eine grosse Liebe bis zum Schluss. Da bin ich überzeugt davon. Ja.
Als er mit 86 gestorben ist, er war im Vollbesitz von seinen Kräften noch gewesen, geistig auch. Total gut zu
sein. Ja. Er ist wahrscheinlich als Folge vom Rauchen ist er gestorben. Ja. Er hat wahrscheinlich ein Lungen-CA am Schluss.
Ja. Das Lungenkarzinom, Lungenkrebs.
Ja. Aber im höchsten Alter. Ja. Und hat nicht lange gelitten.
Nein.
Er ist nicht lange krank gewesen, er ist eingestorben im Haus. Ja.
Da mögen die noch absehen. Die sind 20 gewesen, die sind 23 gewesen.
Das war für meine Großmutter wahnsinnig hart gewesen. Ich kann sagen, sie so lange können zusammenleben, aber irgendwie war für sie nachher das Leben zu Ende gewesen. Ja.
Also sie hat ihn um 4 Jahre überlebt, oder? Sie ist am 64 gestorben.
Am 7. April 1960 ist Rani Guisan gestorben. Am 11. April ist im Radio Trauerfeier für den General übertragen worden. Die Nation ist vor dem Radio gesessen und hat zugelost. Oder Rudolf Jaun hat zugelost. Er war dann 11-jährig gewesen.
Bei meiner Grossmutter habe ich das mitverfolgt. Ich war tief beeindruckt, weil die Figur schon bekannt war von meinem Vater her, der ein bisschen Aktivdienste gemacht hat. Und dazu mal ist das natürlich, das ist ein Staatsakt gewesen. Auch die Art und Weise, wie das am Radio übertragen worden ist, sehr tragend, ernsthaft. Und ich bin ergriffen, habe ich das mitverfolgt.
Und so hat es dann in der ganzen Schweiz aus dem Radio getönt.
Und nun? Liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, wollen wir uns sammeln. Wir wollen aufstehen, überall, im ganzen Land. Denn jetzt erscheint unser General. Von 6 Pferden gezogen. Und hinter dem Sarg das Pferd des Generals, nicht der Nobs, der nicht mehr lebt, sondern sein Pferd Cursus, ein 18-jähriges Pferd.
Das gesattelte Ross ohne Reiter hinter dem Sarg vom General, das ist vielen bis heute in Erinnerung geblieben. Das Radio ist bei der Trauerfeier bis auf den Friedhof von Büyi bei Lausanne dabei gewesen.
Auf dem Friedhof, in dem ein anderer großer Wattländer den ewigen Schlaf schläft, der Dichter Charles Ferdinand Ramus, wir jetzt auch General Guisan ruhen. Der Tag war kühl, große Wolkenbänke segelten am Himmel dahin, doch der Abend naht und über dem Friedhof liegt die Ruhe des langsam scheidenden Tages.
Gute Nacht, Herr General.
Buonanotte, Signor Generale.
Bonne nuit, mon général.
Das ist der Doppelpunkt von der Regula 10, der zum gestrigen 50. Todestag vom General Guisan war. Auf unserer Internetseite finden Sie einen Haufen Informationen und Fotos rund um das Thema Guisan und auf rs1.ch können Sie auch die Sendung nochmal hören. Oder Sie können den Doppelpunkt als CD bestellen. Die können Sie telefonisch bestellen an den Werchtigen vom Morgen an bis am nächsten Donnerstagabend, jeweils in der Zeit zwischen dem 8. Uhr Morgen und dem 6. Uhr Abend, unter der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Eine CD kostet 32 Franken und sie wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen zugestellt.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.